und im Rock seiner Mutter. Ich bin die Mutter, ich bin die Tochter. Ich bin der Schatten zum sich drunter verstecken. Ich bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe und Leuchten. Wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt.
Ich bin die Landschaft, ich bin die Jägerin auf freier Flur.
Und das ist Ulrike Almuth-Sandig hier in Weiterlesen, der Lesebühne to go von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee. Ulrike Almuth-Sandig mit ihrer Poetry-Band Landschaft. 2018 ist das gemeinsame Album mit dem Ukrainer Grigori Semenchuk entstanden. 4 Gedichtbände, 2 Erzählungsbände, 3 Hörbücher und mehrere Hörspiele hat Ulrike Almuth-Sandig bereits verfasst. Eine Autorin, von der es heißt, sie schreibe so musikalische, vielstimmige Gedichte wie kaum jemand sonst hierzulande. Nun aber hat sie ihren ersten Roman geschrieben, Monster wie wir, gerade erschienen im Verlag Schöffling und Co. Und über diesen Roman, in dem Motive des eben gehörten Sprechgesangs wiederkehren, über diesen Roman spreche ich gleich mit Ulrike Almuth-Sandig. Mein Name ist Natascha Freundl und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch, denn kaum ein Buch hat mich in letzter Zeit so erschüttert wie dieser Roman. Erschüttert und auch beglückt, denn er steckt voller schrecklicher und auch schöner Bilder. Und damit herzlich willkommen bei Weiterlesen, Ulrike Almuth-Sandig.
Ja, hallo.
War es denn nur eine Frage der Zeit, bis aus der Lyrikerin, Erzählerin und Poetry-Performerin auch eine Romanautorin werden musste?
Ich habe mich diese Frage, wer ich bin, nie gefragt. Ich habe von Anfang an immer in verschiedenen Genres geschrieben und es war eher eine Frage der Zeit, welches Buch zuerst fertig ist, glaube ich. Aber es ist schon so, dass die Erzählungen, die ich geschrieben habe, immer länger wurden. Mein erster Erzählungsband hat eigentlich eher Kurzgeschichten, der zweite hatte so längere Erzählungen mit Hang zur Novelle und jetzt ist es ein Roman geworden. Und natürlich braucht man bei einem Roman vielleicht auch noch ein bisschen, bevor man überhaupt mit Schreiben anfängt, ein paar Jahre, in denen sich diese ganze Geschichte strukturiert. Jedenfalls war das bei mir so.
Ihr Roman Monster wie wir besteht aus 3 Teilen, die heißen Ruth, Viktor und Voito. Ruth und Viktor sind die Hauptfiguren des Buchs. Sie wachsen zusammen in einem kleinen Ort irgendwo östlich der Elbe in der DDR auf. Sie sind sich sehr nah, gehen aber dann ganz unterschiedliche Wege. Und diese Ruth scheint Ihnen, Frau Sandig, doch in vielen Dingen ähnlich zu sein. Sie kommt wie Sie aus einem Pfarrhaus in der DDR. Sie ist musikalisch hochbegabt. Wo enden denn die Ähnlichkeiten?
Also Sie fangen auf jeden Fall mit der musikalischen Hochbegabung an. Ich mache zwar auch Musik, bin aber nicht musikalisch hochbegabt und kann auch nur rudimentär Klavier spielen, im Gegensatz zu Ruth, die später Konzertpianistin wird. Ja, wo enden die wahrscheinlich, wo die Ähnlichkeiten zu den anderen Figuren anfangen? Ich weiß, das sieht nicht so aus, aber es ist eigentlich so, dass ich in Viktor genauso drin stecke wie in Ruth. Ich habe zum Beispiel ein Au-pair-Jahr mal in Frankreich erlebt und das erlebt Viktor auch in der zweiten Hälfte des Buches. Man fängt immer, finde ich, gut an, in so einen Roman reinzukommen oder in so einen Plot reinzukommen, indem man erstmal da anfängt zu erzählen in dem Umfeld, wo man sich wirklich auskennt. Und das habe ich gemacht. Das hat aber weniger damit zu tun, dass es jetzt um mich gehen würde, als um die Tatsache, dass ich die Dinge da gut erzählen kann, womit ich mich auskenne natürlich. Aber ich hatte auch eine intensive Freundschaft als Kind zu einem Mädchen, was Viktor gar nicht ähnlich sieht, aber ich kann beispielsweise diese Freundschaft zu jemandem, der ganz anders ist als man selbst und dessen Leben auch einen ganz anderen Weg nimmt, sehr gut nachvollziehen.
Und wir hören gleich einen ersten Ausschnitt, die erste Lesepassage von 3, die Sie ausgewählt haben, ja. Frau Sandig. Und wir hören darin auch, wie stark Musik diesen Roman durchzieht. Mhm. Und Ulrike Almuth-Sandig hat diese Passage im Tonstudio ihres Lebenspartners aufgenommen.
In meiner unendlichen Kindheit geschahen alle Dinge gleichzeitig. Fly köpfte Fliegen und malträtierte das Cello, Ich tobte mit Viktor und ließ mich von Großvater aussaugen. Wir lachten, weinten, verstanden nichts und aßen Eis. Wir verstanden alles und vergaßen es wieder. Unbemerkt von uns selbst verknüpften sich die Nervenzellen in unseren wachsenden Hirnen und wir lernten dazu. Unsere Eltern waren mit sich beschäftigt. Vor allen Fenstern flackerten endlos die Tage, Sommer und Winter in einem. Viktor und ich hopsten auf dem Sofa herum. Die Stube seiner Eltern war so leer wie das Esszimmer bei uns zu Hause, verfügte aber über einen Fernseher in der Schrankwand, der ausgeschaltet war und unsere Sprünge reflektierte. Das Sofa hatte einen samtig karminroten Bezug und Kissen mit Hirschmotiven darauf, die jetzt auf dem Boden verstreut lagen. Die Hirsche glotzten teilnahmslos zur Stubendecke hinauf. Viktor hielt sich beim Hopsen am Fensterknauf fest und schaute hinaus zu den Telegrafenmasten auf den Feldern. Der Neubau, in dem er wohnte, gehörte zu den besten im Ort. Das Treppenhaus war frisch renoviert und hatte leuchtend rote Handläufe auf den Treppengeländern. In allen Wohnungen rauschte die Zentralheizung. Hinter dem Haus begannen die Felder. Im Winter standen dort Rehe im Nebel, im Sommer wucherte der Mais und versteckte sie. Auch wir hatten uns rufend und lachend im dunklen Grün der Stauden verlaufen und waren wieder aufgetaucht, die Arme voller Maiskolben. Die Unreifen waren weiß und süß, wir aßen sie sofort. Die Reifen nahmen wir hinauf in Viktors Wohnung, entblätterten und brieten sie uns, bis sie goldgelb und salzig in unseren Händen lagen. Jetzt brach sich die blasse Wintersonne in den Scheiben der Stube und verschwand in Viktors struppigem blondem Haar. Ich hüpfte kichernd um ihn herum, aber an seine Sprunghöhe kam ich nicht heran. Irgendwann konnten wir nicht mehr und sackten auf dem Sofa zusammen. Ich wie ein Mehlsack, Viktor wie ein Athlet nach dem Olympiadesieg. Ich keuchte und lachte, weil er die Faust in die Stubenluft streckte wie die Black Panther auf dem Siegertreppchen. Pap hatte Fly und mir von den schwarzen Sportlern in Amerika erzählt und ihren Protest mit uns nachgespielt. Fly und ich als Black Panther auf der Olympiade 1968 in Mexiko-Stadt. Ich als Tommy Smith mit erhobener Faust auf dem ungemachten Bett, neben mir Fly als John Carlos. Wir teilten uns Paps schwarze Lederhandschuhe und streckten jeder eine Kinderfaust in die Luft, während Pap als Peter Norman daneben stand und uns die amerikanische Nationalhymne vorbrummelte, die wir begeistert mitgrölten. In seinem Theologiestudium hatte Pap Altgriechisch und Hebräisch gelernt und davor jahrelang Russischunterricht erlitten. Englisch aber konnte er ebenso wenig wie seine tobenden Kinder. Also reimte er sich die amerikanische Hymne zurecht, wie er sie eben verstand. Odyssee, wenn du sie bei der Tanzkeule greifst, was so ein Mauliger hält, täte Weicheier schieben. Wir verstanden nichts und machten uns unseren eigenen Reim drauf. Dass zwei, die echt Angst hatten, trotzdem dagegen protestierten, wie sie und ihre Leute behandelt wurden, als wir noch Quark im Schaufenster waren, das verstanden wir aber. Jetzt lachte ich mich schlapp über Viktors erhobene Faust, als er plötzlich den Zeigefinger ausstreckte und auf die Schrankwand zeigte. »Du glaubst nicht, was mein Schwager dort drüben macht?« »In der Schrankwand?« »Nee, in dem Zimmer dahinter.« »Was ist überhaupt?« japste ich, noch außer Atem. »Ein Schwager?« »Der Mann von meiner Halbschwester«, sagte Viktor. »Du glaubst nicht, was der drüben mit mir macht.« Ich stand wieder auf, um zu hopsen, aber wissen wollte ich's schon. »Was macht er denn mit dir?« »Der zieht mich nackig aus.« »Hä, wieso?« fragte ich und hörte kaum zu. »Na, zum Beißen.« Ich drehte mich zur Schrankwand und sprang in die Luft. »War nur Spaß«, sagte Viktor. »Ich soll seinen Bauch lecken.« Die Schrankwand sprang vor meinen Augen auf und ab, und noch andere Körperteile leck ich ab, sagte Viktor. Die Lampe sprang auch. Die Tür, wo jeden Moment jemand reinkommen könnte, das ganze Zimmer sprang. »Und dann saug ich den aus«, sagte Viktor, »bis mir schwindlig wird.« Er blieb hartnäckig auf dem Sofa sitzen. Sein Körper wippte mit meinen Sprüngen auf und nieder.
Und hier gucken meine Eltern fern, während ich den leer saufe, sagte er. Willst du mal sehen, wie man das macht?
Nee, sagte ich und sprang so hoch ich konnte, als gäbe es wirklich eine Olympiade zu gewinnen. Mir würde so etwas nie passieren, befand ich.
Du glaubst nicht, was der mit mir macht, das erzählt Viktor Ruth, und sie verschweigt ihm dabei, was ihr Großvater mit ihr macht. Das ist die erschütternde Seite ihres Romans. Diese Kinder erleben wiederholten sexuellen Missbrauch. Warum, Frau Sandig, ist dieses Motiv so stark in Ihrem Roman? Warum war Ihnen das so wichtig?
Ich glaube, weil es sich nicht vermeiden lässt, wenn man über Gewalt nachdenkt. Und dieses Thema der Gewalt in der Gesellschaft, das hat mich in meinem letzten Buch viel beschäftigt, weil es mich als Mensch beschäftigt, weil ich Mutter einer Tochter bin. Und wenn man dann über Gewalt in der Gesellschaft nachdenkt und irgendwann bei Familien ankommt, kann man dieses Thema nicht verhindern. Also ich will mal so sagen, wenn ich in meinem Freundeskreis mich umgehört habe für den Roman, da gab es so erschreckend viele Leute, die in ihrem Leben sexuellen Missbrauch erlebt hatten, unterschiedlicher Form, aber sehr viele wirklich schon in ihrer Kindheit. Und das ging los vom Großvater unter den Rock gefasst werden bis zu ganz, ganz harten Geschichten. Und ich habe den Eindruck, das kommt immer mal wieder, natürlich in der Literatur und in den Medien vor, aber ich habe den Eindruck, den meisten Menschen ist das nicht klar, dass sich sexueller Missbrauch an Kindern, an Jungs wie Mädchen, wie Karies durch alle Gesellschaftsschichten durchzieht. Und das lässt sich nicht vermeiden, dieses Thema, wenn man über Gewalt und Kindheit nachdenkt, ja.
Wie haben Sie für diese und auch andere Beschreibungen von Gewalt, von Aggression, von der Unfähigkeit, Liebe zu zeigen in den Familien, wie haben Sie das recherchiert?
Also ich glaube, ich habe in erster Linie mit Menschen gesprochen. Vor allem viel mit meinen Freunden und Freundinnen, beziehungsweise ich bin irgendwann zu denen hingegangen und habe natürlich bestimmte Geschichten von denen gewusst und habe gesagt, du, kannst du mir das nochmal erzählen? Ich habe da dieses Projekt und wäre das möglich, dass ich Teile deiner Geschichte einer Figur geben kann? Und habe mit denen auch darüber geredet. Und dann gibt es natürlich dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob das nur Pfarrerskindern so geht oder ob das so ein Schriftstellerphänomen ist. Wenn ich auf Reisen bin, erzählen mir Menschen Geschichten, nach denen ich gar nicht gefragt habe. Ich kann das gar nicht verhindern. Wahrscheinlich habe ich irgendeine affirmative Art beim Zuhören jedenfalls. Hatte ich den Eindruck, mein Kopf und mein Herz sind voller dieser Geschichten. Ich muss sozusagen eher recherchieren, was davon ist ein bizarrer Zufall, dass ich solche vielen Geschichten kenne. Was, wie hält sich das statistisch gesehen in der Gesellschaft? Was sagt der Recherchejournalismus dazu? Und natürlich, wie findet man eine Sprache dafür? Und da hat mir eine Dichterin weitergeholfen, die 2014 schon verstorben ist. Ich habe sie nicht mehr kennengelernt. Die heißt Helga Nowak. Und die hat ein zentrales Gedicht geschrieben, was mir immer wieder im Kopf herumgeht, in dem es nicht um sexuelle Gewalt, aber um Gewalt an einem Kind, das eingesperrt wird. Es wird eingesperrt im Leib einer geschlachteten Kuh und erstickt dann daran. Und dieses Gedicht hat mich verfolgt wie ein Albtraum, aber mir auch so ein bisschen geholfen, eine Sprache zu finden, weil es darum geht, ne, wie erzählst du das, ohne pornografisch zu werden? Wie erzählst du das, ohne dem Leser eine Lust daran zu geben, dir jetzt gerade diesen Gedanken zu folgen? Und trotzdem muss es ja aushaltbar sein, dass es schwer ist, das zu lesen. Das war auch schwer zu schreiben, aber ich will natürlich nicht, dass derjenige oder diejenige, die das liest, das Buch dann wieder zumacht. Und das war so ein bisschen eher dann die Kunst, ja.
Kommen wir zur nächsten Passage, zum nächsten Auszug aus dem Roman. Das ist ein Auszug aus dem zweiten Teil, der Viktor betitelt ist. Wie ist dieser Viktor zu Ihnen gekommen? Der Sohn eines, wenn ich mich richtig erinnere, NVA-Offiziers und einer Ukrainerin in der DDR, damit ein bisschen Außenseiter, der dann aber versucht, sozusagen Deutscher zu sein als manch anderer in seiner Umgebung. Wie ist der zu Ihnen gekommen?
Oh, der ist tatsächlich die älteste Figur, also die Figur, die mich schon am längsten begleitet. Es ist komisch, dass Sie ausgerechnet danach fragen, weil das auch die Figur ist, die die meisten Veränderungen durchgemacht hat, weil sie mich schon so lange begleitet. Diese Figur war ganz am Anfang mal weiblich und mir sehr ähnlich. Das liegt daran, dass ich eigentlich den Roman mit dem Au-pair ja begonnen habe und da erstmal sozusagen die Orte und Landschaften und so von mir ausgehend, von meinem Au-pair ja aus erzählt habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh nee, das geht gar nicht. Ich würde meiner eigenen Geschichte und vor allem der Geschichte der freundlichen und liebevollen Au-pair-Familie, in der ich war, überhaupt nicht gerecht werden, wenn ich jetzt irgendwie so nah an mir selber erzählen würde. Und dann habe ich mich immer mehr von dieser Figur, dann ist sie immer fiktionaler geworden eigentlich, bis tatsächlich zu einer Pause von mehreren Jahren, wo ich den Viktor habe ruhen lassen. Meine Lektorin hat mir damals den Teil des Romans, den es schon gab, lektoriert oder so anlektoriert und in einen Umschlag gesteckt, verschlossen und obendrauf geschrieben, bitte erst öffnen, wenn du weitermachst. Zeitkapsel stand noch vorne drauf. Wow. Und dann habe ich diesen Umschlag, glaube ich, 4 Jahre lang liegen gelassen. Und als ich den wieder aufgemacht habe, wusste ich besser, wer Viktor ist, woher er kommt, warum er so ist, wie er ist und konnte dann weiterschreiben. Also das ist tatsächlich eine Figur, die mich so lange begleitet, dass es mir manchmal komisch vorkommt, dass es die gar nicht in Wirklichkeit gibt.
Und jetzt hören wir, wie Viktor mit anderen sogenannten Glatzen am Ort in Aktion trat. Wie alt war Viktor da ungefähr?
So 18 vielleicht.
Das ist ein Auszug aus dem 2. Teil des Romans Monster wie wir.
Sie schlugen den Club zusammen. Sie fegten die Flaschen von der Bar, dass die Glasscherben flogen. Sie sprangen über die Theke und zertraten die dekadenten Cocktailmixer, zerdrückten die Reagenzgläser für die Bloody Marys und schütteten Feixen den Inhalt der Kasse ins Dixie-Klo am Hinterausgang. Denn es ging nicht ums Geld. Es ging auch nicht ums Prinzip. Aber in den gekrümmten Rücken, den in Abwehr angewinkelten Armen und der Fliehkraft des Baseballschlägers in Viktors Hand lag etwas, das seiner Vorstellung von Freude ziemlich nahe kam, bis er die Tanzfläche sah. Trotz der fast völligen Dunkelheit erkannte er Ruth sofort. Sie stand am Rand und bewegte sich versunken zu Beats, die unbeirrbar aus den Boxen dröhnten, obwohl der DJ längst abgehauen war. Es war irgendeine Coverversion dieses alten Malaria-Songs. Kaltes, klares Wasser schlug Viktor aus den Boxen entgegen, während Ruths schmale Gestalt sich leicht vorgebeugt zu den monotonen Beats bewegte, als gäbe es nichts sonst auf der Welt. Sie hatte jetzt kürzere Haare, die zwischen ihren Tanzschritten immer wieder ihre Augen freigaben. Viktor hielt inne und ging näher heran. Stroboskoplicht erhellte ruckartig die Tanzfläche, sodass Ruth bei jedem Beat anders aussah. Ein Daumenkino mit herausgerissenen Saiten. »Über meine Hände«, sang eine Frauenstimme. Ruths Fingernägel sahen immer noch so abgebissen aus wie damals, beim Salzteigbacken in einem früheren Leben. »Über meine Arme, über meine Schultern«, so feine Ohren. Und trotzdem kriegt sie nicht mit, dass die vorderen Räume gerade zerlegt werden? »Über meine Beine, über meine Schenkel«, er betrachtete Ruth, wie er sie noch nie betrachtet hatte. Nicht bei ihren selten gewordenen Treffen auf dem Schulhof. Und nicht Jahre davor, als er noch keinen Freund wie Marcel hatte und sie die schönste Mutter der Welt. Zum ersten Mal betrachtete er sie, wie ein Fremder eine Fremde betrachtet. Als wäre jede ihrer Bewegungen eigentlich an ihn gerichtet. Unter ihrem karierten Hemd zeichnete sich ein erstaunlicher Busen ab, der weich im Beat wogte. »Über meine Brust, ich mache meine Augen zu!« Als er endlich hinter dem verlassenen DJ-Pult stand und die Steckerleiste rausriss, blieb Ruth abrupt stehen und sah sich um. Außer ihnen war niemand mehr im Raum. In dieser Boxenstille wurde das Gepolter und Gegröhle aus den anderen Räumen mit einem Mal ohrenbetäubend. In der Chill-Out-Zone knallte es wie Silvester. Aus dem VIP-Raum drang grelles Deckenlicht und Gefluche, weil Marcel auf der Suche nach gutem Zeug die Matratzen aufschlitzte. Irgendwo splitterte Glas.
Ruth stand mit hängenden Armen am Rand der leergefegten Tanzfläche und starrte Viktor überrascht an. Am liebsten hätte er sie in seiner Bomberjacke versteckt. »Hau ab, Mann!« rief er ihr zu. Aber sie haute nicht ab. Langsam überquerte sie die Tanzfläche. Der Stroboskopstrahler war immer noch an. Ruckartig stieg sie hinters DJ-Pult und baute sich vor Viktor auf. Sie reichte ihm bis zur Schulter. Ihre Brüste waren nur noch eine Haaresbreite von ihm entfernt. »Bist jetzt also auch«, sagte sie ruhig, »einer von denen.«
»Jetzt bist du auch einer von denen«, sagt Ruth zu Viktor. »Und ich frage mich, ob dieser Viktor, der innerlich verletzte, heftig missbrauchte Junge, wirklich einer von denen ist, Ulrike Almuth-Sandig, oder meinen Sie, in jedem von denen, die in den 90ern noch Bomberjacke und Springerstiefel trugen, steckt eigentlich ein verletztes Kind?«
»Ich glaube, das wäre übergriffig von mir, das zu behaupten. Das ist nicht gut, wenn man über Leute, die anders sind als man selber, irgendwie, wenn man denen irgendwie Opfertum unterstellt. Aber was ganz klar ist für mich, ist eher, dass Ruth in dem Moment, in dem sie das sagt, eine Haltung annimmt, die ich mal so als die Haltung des Bildungsbürgertums bezeichnen möchte. Dass, ich sag mal, wir, die Teile, die Elemente dieses Bildungsbürgertums, ich weiß, das ist jetzt ein ganz schlimmer Begriff, aber ich habe noch keinen besseren Begriff dafür gefunden, die Teil dieser Szene sind, immer von denen sprechen. Also wir haben eine Art, uns von Leuten mit Neigung zu Gewalt zu distanzieren, die ich ganz, ganz heuchlerisch finde, weil das sind unsere Schulfreunde, das sind Leute, mit denen wir im Kindergarten waren, das sind teilweise unsere Geschwister, das sind Leute, die mit Sicherheit auch eine andere Biografie einfach hatten, und dieses »Bist du nun auch einer von denen?« damit macht Ruth klar, du hast mir gar nichts zu sagen und vor allem lasse ich mich nicht von dir beschützen. Ja.
Und damit trennen sich ja eigentlich auch die Wege der beiden, und Ruth, die im Übrigen ja den ganzen Roman erzählt,
ja,
wird erst später erfahren, dass Viktor überraschenderweise sich als Au-pair bewirbt nach Frankreich und zu einer Familie gerät. Sie haben das schon angedeutet, Frau Sandig, die offenbar der Idylle ähnelt, die Sie in Frankreich erlebt haben. Die Beschreibungen sind wirklich verlockend auf den ersten Blick. Wunderschöne Landschaften, ein wunderschönes Haus, Happy Family. Aber auch da lauert der Missbrauch. Mhm. So als wollten Sie den Leserinnen und Lesern zeigen, diesem Thema entkommt man nirgendwo.
Ja, es ist auch so, diesem Thema entkommt man nirgendwo, egal wie idyllisch oder wie wohlbehütet die Familie sein mag, in die man hineinguckt, oder überhaupt dem Thema Missbrauch generell, ob es nun sexueller oder anderer Missbrauch sei, dem ist nicht zu entkommen. Und das andere ist natürlich, dass das Jungs genauso wie Mädchen passiert. Man hat immer im Kopf diese missbrauchten Mädchen, weil über die sehr viel geschrieben wurde, weil die Frauenbewegung da eine großartige Arbeit geleistet hat. Und man weiß eigentlich, dass das Jungs statistisch gesehen genauso häufig passiert wie Mädchen. Aber es gibt weniger Berichte darüber.
Und jetzt im dritten Teil der Lesung kehren wir zurück an den Ausgangsort, in die Heimatregion der beiden Figuren. Aber inzwischen ist der Braunkohletagebau über diese Landschaft gekommen und hat das Dorf, in dem Ruth und Viktor aufgewachsen sind, gerodet oder ausgeholt. Die Bewohner wurden evakuiert, das Dorf wurde abgebaggert. Schmerzen Sie persönlich diese canyonartigen Landschaften des Braunkohletagebaus im Osten?
Also ich habe 14 Jahre in Leipzig gelebt, das unmittelbar neben einigen Braunkohletagebaus liegt, und habe dadurch zumindest eine Faszination dafür. Ich finde, es ist eine Gegend, der man sich gar nicht entziehen kann, weil sie so in ihrer unglaublichen Zerstörung so schön sein kann. Das ist eigentlich ziemlicher Wahnsinn. Und während ich das sage, merke ich aber, ich muss schon betonen, dass ich das für einen absoluten Blödsinn finde, diese ganzen auch gerade in den letzten 20 Jahren, nachdem es längst ausgerechnet und belegt ist und auch politisch beschlossen ist, dass der Ausstieg nicht nur sinnvoll ist, sondern auch wirklich geplant, dass dann wirklich noch Rodungsverträge und Devastierungen von Dörfern unternommen werden. Es sind immer in der Geschichte Dörfer verschwunden. Das mag vielleicht einfach menschliche Geschichte sein, aber für so einen blödsinnigen Grund, für so eine überkommene, unrentable Energiegewinnung schmerzt es mich natürlich schon. Und ich bin glücklicherweise nicht in einer Braunkohlegegend aufgewachsen. In meiner Heimat gibt es viel Kiesabbau, der ist viel schmerzloser und vor allem territorial nicht so tiefgreifend. Aber wenn man sich anguckt, wie viel Schönheit in Zerstörung liegen kann, dann wird einem schon ganz anders, ja.
Und jetzt im dritten Teil, den Sie ausgewählt haben, begegnen wir Widerstand gegen diese Braunkohleindustrie.
Ja.
Ruth-Bruder Fly tritt in den Vordergrund. Er ist Aktivist, der sich in den Wald hinein begibt und dort in einem Baumhaus lebt, um gegen die Abholzung dieses Waldes zu demonstrieren. Hören wir doch mal hinein in die dritte und letzte Lesung von Ulrike Almuth-Sandig aus Monster wie wir.
Die Baumhäuser, zu denen Fly sich aufseilen wollte, hängen in den Kronen eines benachbarten Waldes. In den unendlichen Sommern unserer Kindheit veranstaltete Papp manchmal Gemeindeausflüge dahin. Man verließ das Dorf hinter den Ställen der LPG, an der ehemaligen Mühle vorbei und immer am Graben entlang, Fly und ich allen voran, mit unserem Lärm die Graureihe aufschreckend, weil wir den Weg auswendig kannten. Weiter zwischen den Feldern entlang und dann hinein in den Wald wie in ein kühles, grünes Becken, wo wir uns johlend zwischen den Stämmen der Eichen verloren, während die alten Thermoskannen und Blechkuchen aufstellten. Halt die Luft an, Voito. Niemand sagt, dass früher alles besser war. Fly ist mein Zeuge, dass sich viel verändert hat. Wer heute in den Wald will, muss sich ausweisen, Taschen ausleeren und sich, wenn man so aussieht wie mein Bruder, bis auf die Unterhose ausziehen. Der Landkreis ist einen Rodungsvertrag mit der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft eingegangen. Aber die Baumhäuser, über Seile und improvisierte Brücken miteinander verbunden, hängen in der Höhe von 10 Metern und halten den Vorgang auf. Es gibt Trockenklos, kleine Gasküchen mit containertem Gemüse aus den umliegenden Supermärkten, aber keine Leiter nach unten. Wer sein Baumhaus verlassen will, muss sich gesichert abseilen. »Ich seil mich aber nicht mehr ab«, sagte Fly. »Unter meiner Bude stehen sich die Bullen die Beine in den Bauch. Aber nach Schichtende, Schnullerpuppe, wenn die erst mal weg sind, taumeln die Fledermäuse zwischen unseren Hütten und dann ziehen wir uns endlich die Masken von den Köpfen und besaufen uns mit nichts als reiner Luft. Komm uns mal besuchen«, fügte er hinzu. »Falls sie den Wald dicht machen, schleusen wir dich mit den Leuten der Aktion Unterholz ein.« »Was machen die?«, wollte ich wissen. »Nichts Großes«, sagte Fly und sah auf die Uhr. »Polizeisperren durchbrechen und so.« »Fly?« »Ja?« Mein Bruder hatte sich schon zum Gehen gewandt. Auf seinem Rucksack leuchtete ein Button mit dem Kranich-Logo der ostelbischen Verkehrsbetriebe, die Proteste unterstützten. Das erinnerte mich an etwas, aber ich kam nicht drauf. »Und woher nimmst du den Mut?«, wollte ich wissen. »Machst du Witze?«, gab Fly zurück. »Ich hab Höhenangst.« Ich traute meinen Ohren nicht. »Weißt du nicht?«, fragte er und sah schon wieder auf die Uhr. »Aber erstens musst du immer dagegen anklettern. Gegen alles, was dich auf den Boden zieht, verstehst du, Schnullerpuppe? Und zweitens haben die unser Dorf abgerissen.«
Verraten Sie uns doch bitte zum Abschluss, Frau Sandig, noch mal mehr zum Titel »Monster wie wir«. Sind Menschen mit solchen Missbrauchserfahrungen, wie ihre Romanfiguren es sind, sind die dazu verdammt, Monster zu sein, also auch einsam zu sein, die einen in ihren Konzerten, wie das bei Ruth der Fall ist, die anderen im Baumhaus, der dritte Viktor ja auch ganz verloren immer wieder auftaucht?
Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass Einsamkeit vielleicht so eine menschliche Grundkonstitution wahrscheinlich ist und man viele Gründe suchen kann, warum Menschen zu einsamen Wölfen werden, will ich es eigentlich eher so sehen, dass die Monster, als die ich meine Figuren und auch uns als Leser und Leserinnen bezeichne, dass das eigentlich kraftvolle Wesen sind. Also beispielsweise diese Konzerte, also Ruth, die Musikerin, entdeckt ja im Studium das Klavier für sich, das sie eigentlich erst viel später angefangen hat zu lernen als Geige. Sie entdeckt das im Gegensatz zur Geige als Instrument, das sie stärker macht, das sie unabhängiger macht, auch von dem Mann, mit dem sie zusammen ist. Das ist ein Instrument, was ihr nicht nur das Herz, sondern auch die Welt erschließt. Und ihr Bruder Fly, der Umweltaktivist, ich glaube nicht, dass der einsam ist. Gerade diese Baumhausbewegung, da sitzen viele Leute und die sind sich sehr nah in ihren Protesten und die halten enger zusammen, als man es für möglich halten würde, gerade wenn es beispielsweise darum geht, wirklich für Sicherheit, für körperliche Sicherheit da oben zu sorgen oder für Versorgung, die Dorfbewohner. Da gibt es dann immer wieder enge, ganz enge Bindungen, dass dann Aktionen entstehen, dass die Leute mit Powerbanks und mit Lebensmitteln sich gut versorgen können. Ich glaube, das ist keine Einsamkeit, sondern es ist eine Kraft und das ist eine Kraft, die ich meinen Figuren mitgeben wollte. Ich habe mir irgendwann in der zweiten Hälfte des Romans gedacht, nee, ich habe diese Figuren in so viel Mist reingezogen, ich möchte sie gerne heil wieder rausbekommen. Ich möchte, dass die Kraft bekommen. Ich möchte, dass sie heil sind am Ende und ich glaube, meine Monster sind es geworden.
Vielen Dank für das Gespräch, Ulrike Almuth-Sandig.
Dankeschön.
Und natürlich möchte ich mich auch diesmal mit einem Fachmann vom Literarischen Kolloquium Berlin austauschen. Thorsten Dönges ist Programmkurator an der schönen Villa am Wannsee und er kennt das Werk Ulrike Almuth-Sandig sehr gut. Wir haben gehört, es ist ihr erster Roman. Sie ist bekannt als Lyrikerin, als Performerin. Sie hat Kurzgeschichten geschrieben. Thorsten, wie ordnest du denn jetzt Ihren ersten Roman in Ihre bisherige Arbeit ein?
Ja, hallo. Als ich in den letzten Tagen diesen Roman las, habe ich wieder den Erzählungsband von 2015 zur Hand genommen. Ein Buch gegen das Verschwinden hieß dieser Band mit 6 Erzählungen und einem Kommentartext. Und als ich das Buch aufschlug, fiel mein Blick auf einen Satz, den ich ganz dick unterstrichen hatte damals. Denn da gibt eine Figur zu bedenken, dass gute Geschichten doch eigentlich dazu da sein müssen, den Lauf der Dinge entscheidend zu beeinflussen. Und dann fiel mir auf, dass tatsächlich diese Erzählung 2015 sehr viel ausprobiert haben an Perspektiven, an Möglichkeiten zu erzählen und das Erzählen auch zu thematisieren. Und das ist jetzt ja auch in diesem Roman tatsächlich ein großes Thema. Also die Frage, wer erzählt was, warum und wie. Und da gibt es, glaube ich, schon eine Verbindungslinie, zumindest in der Prosa von Ulrike Almuth-Sandig. Was die Lyrik angeht, da gibt es wahrscheinlich andere Verbindungslinien. Da ist die Musik als großes Thema und auch die Musikalität der Sprache sicherlich eine Verbindung.
Und es geht in diesem Roman ja auch zum einen um die Frage, was kann man erzählen und auch um die Frage, wie kann man etwas erzählen. Also Ruth, eine der Hauptfiguren, versucht ja für den Missbrauch durch ihren Großvater, das als Vampirgeschichte auch in ihrer kindlichen Perspektive einzuordnen. Und mir ist aufgefallen, dass es so einen Wechsel gibt in der Sprache gerade dieser Missbrauchsszenen. Einerseits eine fast märchenhafte Sprache und andererseits sehr nüchterne, sehr direkte und ja auch sehr erschreckende Beschreibungen. Wie ging es dir damit?
Mir ist das auch sehr stark aufgefallen, was du gerade thematisierst. Ruth spricht ja oder erzählt ihre Version der Geschichte einem für uns unbekannt bleibenden, einer Figur namens Voito. wohl aus Finnland, vielleicht ein Geliebter, vielleicht ein guter Freund. Und dem sagt sie an einer Stelle, als es um diese, ja, um diese Gewalt von Seiten ihres Großvaters geht: Ich weiß schon, was du jetzt denkst. Jetzt werd mal eindeutig. Weil das gerade mit diesem Vampirmotiv doch sehr vieldeutig ist. An anderer Stelle wird es sehr eindeutig. Und ich habe das schon auch so gelesen, dass die Autorin die LeserInnen darauf hinweisen will: Ja, wie willst du es denn eigentlich lesen? Wie willst du es denn hören? Oder willst du es vielleicht doch eigentlich gar nicht hören oder doch so verklausuliert wie möglich? Gerade wenn es um dieses Tabuthema Gewalt und sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht. Gewalt ist sowieso das große Thema des Buches. Das ist ja nicht nur die Gewalt, die Ruth und Viktor, die beiden Hauptfiguren, erfahren, sondern ich fand es besonders stark auch zu sehen, wie in den Familien so jeden Tag Gewalt eine große Rolle spielt und wie sie eigentlich die Normalität mitprägt. Also in diesem Pfarrhaus, aus dem Ruth stammt, wie da die Mutter regelmäßig vom Vater niedergemacht wird, dass sie jetzt eigentlich in ihrem Alter keine Minikleider mehr tragen könne oder wie sie geschminkt sei, dass das die Augen einfach viel zu klein mache. Also wie der Vater sie ganz gezielt und geschickt klein macht mit Sprache. Und da geht es los und das ist, glaube ich, so ein großes Thema im Buch: Formen der Gewalt und wie wir im Alltag damit umgehen.
Vielen Dank, Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Der erste Roman von Ulrike Almuth-Sandig, Monster wie wir, ist gerade ganz frisch bei Schöffling & Co. erschienen, hat 232 Seiten und kostet 22 Euro. Hier in Weiterlesen geht es weiter mit meiner Kollegin Anne-Dore Krohn, die mit Monika Helfer über ihren schon viel gepriesenen Roman »Die Bagage« spricht. Diese Folge mit Ulrike Almuth-Sandig und alle früheren Folgen unserer Lesebühne fürs Ohr finden Sie wie immer auf den Webseiten von RBB Kultur und LCB, in der ARD Audiothek und auf iTunes. Ich bin Natascha Freundl und sage Tschüss und natürlich lesen Sie weiter.